Radio Magic City
Ich habe es ja schon gesagt, ich biete euch jetzt ein paar Rechtsgrundlagen zum Thema Arbeitszeitregelung und Pausenregelung viel eher da drin im Arbeitszeitgesetz. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken beim DGB, denn ich habe diese Informationen von der Webseite des DGB-Rechtsschutzes genommen. Raschel, raschel, kann ich auch direkt erzählen, www.dgbrechtsschutz.de. Dann gibt es /Ratgeber und da kommt, das ist jetzt viel zu lang, ich sage es einmal, aber geht einfach da auf die Seite, da findet ihr es dann ausführlicher. Die Seite heißt sonst fragen-antworten/arbeitszeit/pausen-10-fragen-und-antworten. Also kurzum 10 Fragen und Antworten zum Thema Pausen. Im Paragraph 4 vom eben schon erwähnten Arbeitszeitgesetz ist geregelt, dass die Arbeit durch im Voraus festgesetzte Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 bis unter 9 Stunden und von 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden insgesamt zu unterbrechen ist. Länger als 6 Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. Also ganz entscheidend ist, dass die vorher festgesetzt sein müssen. Es kann also nicht sein, dass im Laufe des Tages dann jemand sagt, ach, jetzt ist gerade Zeit, jetzt kannst du mal schnell die Pause nehmen, sondern wer arbeitet, muss morgens schon wissen, dann und dann ist heute meine Pause und idealerweise, logischerweise, länger vorher, als es erst am Morgen zu erfahren. Und eben auch diese Sache mit den 6 Stunden. Länger als 6 Stunden am Stück arbeiten ist nicht. Wir kennen ja auch die Problematik von Lkw-Fahrern mit den Ruhezeiten dort und so weiter. Aber tatsächlich, 6 Stunden danach muss eine Pause sein. Und es kann auch nicht sein, dass es dann heißt, okay, jetzt arbeitest du halt deine 8 Stunden am Stück und hängst die Pause hinten dran, also gehst dann sozusagen früh hinein. Die ist in der Arbeitszeit drin, unbezahlt. Das heißt, wenn du eine Stelle hast, wo du 8 Stunden am Tag arbeitest und hast diese halbe Stunde Pause, dann ist der Arbeitstag vom Kommen bis Gehen 8,5 Stunden. Das macht ja alles Sinn. Interessant auch vielleicht noch, Toilettenpausen zählen nicht als Pausen in diesem Sinne. Das ist sozusagen während der Arbeitszeit erlaubt. Das Gleiche gilt auch für Lärm- und Bildschirmpausen. Also wenn man jetzt einen Job hat, wo total laut ist, dann anscheinend kann man dann auch mal in ruhigere Bereiche gehen oder Bildschirmarbeit. Wie ist denn das? Alle Stunde 5 Minuten oder sowas? Das zählt auch nicht zu so einer Ruhepause, die nicht Arbeitszeit ist. Nur Rauchpausen. Auf Rauchpausen besteht weder ein Anspruch, noch dürfen die in der Arbeitszeit einfach mitgenommen werden. Wichtig ist auch, also diese Pause heißt weg von der Arbeit. Das muss nicht heißen, dass man die Arbeitsstätte verlassen kann, also rund um Block, aber es muss weg von dem Arbeitsplatz sein. Das heißt, man darf nicht einfach so an seinem Computer sitzen, sagen, ich mache jetzt Pause und dann doch irgendwie noch auf Abruf sein oder was weitermachen und sagen, ich nenne das jetzt Pause. Idealerweise sollte es einen Pausenraum geben oder, ja, keine Ahnung, irgendwelche anderen Arten von Aufenthaltsräumen, aber jedenfalls am Arbeitsplatz sein nicht und es muss auch vorher feststehen. Gut, dann kommt, Pausen sind nicht bezahlt, habe ich schon gesagt. Sie können auch nicht von den Arbeitnehmerinnen selbst festgelegt werden. Und das andere ist, die Leute sind auch verpflichtet, die Pause zu nehmen, laut Gesetz. Sie können eben nicht sagen, ich hänge ihnen dran, sie müssen diese Pause nehmen. Und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin muss darüber wachen. Denn sonst ist es ein Gesetzverstoß und da kann es 1000 Jahre Zuchthaus geben. Nein, nur Bußgelder. Aber immerhin ist da eine Ordnungswidrigkeit keine, doch, ich wollte gerade sagen, keine Straftat. Aber hier steht, in besonders gravierenden und vorsätzlich begangenen Fällen können die Verstöße als Straftaten verfolgt werden. Also zum Beispiel, wenn euer Arbeitgeber euch gar keine Pausen gibt und sagt, kannst ja hinterher früher gehen oder sowas, ja, Pausen sind hier nicht drin, ich nehme ja auch keine Pause. Das klingt schon sehr vorsätzlich, das ist dann nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, das ist eine Straftat. Jen Clower wird uns jetzt ihren Song Regional Echo darbieten, sie kommt aus Australien und danach spreche ich mit Brigitte Merz vom Verband Medizinischer Fachberufe und sie ist im Referat Medizinische Fachangestellte.
Radio Magic City 6. Das Magazin, das unterhält, informiert und überrascht.
Wir hören jetzt den ersten Teil von meinem Gespräch mit Brigitte Merz vom VMF, Verband medizinischer Fachberufe.
Gerti telefoniert.
Der Verband medizinischer Fachberufe ist der Berufsverband, wie eine Gewerkschaft, kann man sagen.
Ja, ja, wir haben Gewerkschaftsfunktion und Berufsverband. Unsere drei Standbeine sind die Bildung und das Tarifgeschehen und die Öffentlichkeitsarbeit für medizinische Fachangestellte, das heißt alles, was in menschlichen Praxen, in Menschen zu versorgenden Praxen arbeitet, alles, was beim Zahnarzt arbeitet, alles, was in der tierärztlichen Praxis angestellt ist und die angestellten Zahntechniker.
Was ist denn mit diesem ganzen neuen Wellness-Bereich? Da ist ja auch teilweise medizinische Anwendungen. Das ist nicht bei Ihnen mitvertreten.
Nein, nein. Die Physiotherapeuten haben eigene Verbände. Die unterscheiden sich auch zwischen angestellten Physiotherapeuten und selbstständigen Physiotherapeuten.
Das ist dann nicht medizinisch, auch wenn das heißt medizinische Bäder, das heißt einfach nur so.
Ja, ja, das gehört dann in die Sparte Physiotherapie.
Und eine medizinische Fachangestellte, das sind Leute, die hießen früher zum Beispiel
Arzthelferin
oder Sprechstundenhilfe?
Ja, Sprechstundenhilfe haben ja keine Ausbildung. Also Sprechstundenhilfe ist landläufig auch diejenige, die keine Ausbildung hat, die angelernt ist oder die durch die Prüfung gefallen ist. Das sind Sprechstundenhilfen. Arzthelferin war schon immer ein Lehrberuf, ein Ausbildungsberuf. Seit 1986 auch dreijährig, davor war er zweijährig und schließt immer mit einem Brief von der Ärztekammer ab. Der Beruf wurde neu geregelt, wurden neue Inhalte reingepackt in 2006 und heißt seither medizinische Fachangestellte oder medizinischer Fachangestellter.
Und das sind ja Leute, die wir alle kennen, denn das sind ja die, die uns bei der Zahnärztin die Hand halten, wenn was Schlimmes passiert.
Die zahnmedizinischen Fachangestellten, die arbeiten beim Zahnarzt. Da gibt es auch verschiedene Fortbildungen, die dann in der Prophylaxe arbeiten oder mehr in der Verwaltung. Und bei uns wird nicht gebohrt, bei uns wird gleich gestochen, bei uns wird Blut abgenommen zum Beispiel oder ein EKG gemacht. Oder wir übernehmen, wenn wir fortgebildet sind, auch Routinehausbesuche zur Kontrolle. Wenn jemand eine Wunde hat und der Arzt nicht selber kommen muss, sondern guckt da erstmal drauf und sagt, naja, meine Angestellte kommt in 2 Tagen, schaut sich wieder an. Sowas machen wir auch. Also alles, was wir in der Praxis machen, machen wir auch zu Hause. EKG, Blutdruck messen, Blut abnehmen.
Ist eine Hebamme dann auch eine medizinische Fachangestellte?
Nein, eine Hebamme ist was anderes. Eine Hebamme hat eine eigene Ausbildung. Sie müssen unterscheiden. Wir sind ja in Deutschland und wir haben gesetzliche Grundlagen. Es gibt das Berufegesetz und das Berufsbildungsgesetz. Berufe nach dem Berufegesetz, das sind die vollverschulten Berufe wie Hebammen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und andere, Kranken- und Gesundheitspflege, ne, die Schwestern landläufig. Wir haben als Grundlage das Berufegesetz.
Ja.
Wir sind im dualen System, das heißt, wir gehen in die Praxis und in die Berufsschule. Und wir haben das Berufsbildungsgesetz als Grundlage. Friseure, Kaufleute, Sparkassenkaufleute, Reisekaufleute, Friseurhandwerk, Revolverdreher, Maurer, medizinische Fachangestellte, Zahn- und tiermedizinische Fachangestellte, die gehen 1 bis 2 Tage in der Ausbildung in die Berufsschule und werden im Betrieb ausgebildet. Das ist Berufsbildungsgesetz. Das sind 2 verschiedene gesetzliche Grundlagen.
Das stimmt. Berufsschule, eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger in der Ausbildung.
Gehen die in die Berufsschule.
Genau, die werden direkt die ganze Zeit.
Genau.
Sind die irgendwo. Dann haben wir das geklärt. Auf jeden Fall sind das Leute, die wir ja auch alle kennen, gerade wenn sie dieses Thema Blut abnehmen und sowas und Spritzen erwähnen. Die kennen wir ja auch von der Grippeprophylaxe und so.
Ja.
Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen über ein wichtiges, aber teilweise heikles Thema sprechen, und zwar die Pausen.
Ja.
Laut dem Arbeitszeitgesetz stehen ja allen Leuten Pausen zu, nicht als ein freiwilliges Angebot, sondern als eine Pflicht ab 6 Stunden.
Ja.
Müssen es eine halbe Stunde sein und nach 9 Stunden insgesamt müssten es dann noch.
Ja.
Und die Pause.
Im Jugendschutzgesetz haben wir nochmal andere Regelungen.
Stimmt,
da
Sie haben ja auch
die Berufsgenossenschaft drauf, die für uns zuständig ist. Wenn Sie da gucken bei der Berufsgenossenschaft, die regeln das ja für alle Berufe.
Ich komme nämlich darauf, weil ich neulich mit einer Zahnarzthelferin sprach, die sagte, von den 4 Stellen, die es bei denen gibt, sind 2 gerade unbesetzt. Das heißt, die können das überhaupt nicht machen. Wenn sie Glück haben, können sie zwischendurch mal schnell in irgendein Hinterzimmer gehen und ihre Stulle essen.
Ja.
Aber da ist nichts mit diesen Pausen. Ist
genau.
Das ein Einzelfall?
Das ist unser täglich Brot.
Das ist das täglich
unsere Erfahrung.
Brot.
Und deshalb ist es gut, dass es einen Berufsverband gibt, der auch für die zahnmedizinischen Fachangestellten, so heißen die dort auch, gültig ist. Es ist uns sehr schwer. Unsere Mitglieder im Verband haben natürlich die Möglichkeit, unsere Juristen zu fragen. Zu allen Fragen, die den Arbeitsvertrag und den Arbeitsablauf betreffen. Der Vorteil ist, dass unsere Juristen halt sehr viel Erfahrung nur mit ausschließlich mit unseren Berufen haben. Das ist ein ganz großes Pfund. Sag mal Pfand oder Pfund?
Pfund eigentlich, ja, aber Pfand ist auch nicht schlecht.
Ja, Sie wissen, was ich meine.
Ja.
Und wir haben in der Regel jeden Tag eine Anfrage, entweder schriftlich oder fernmündlich von Mitgliedern, was die Arbeitszeit- und Pausenregelung betrifft. Es gibt Tarifverträge, es gibt Manteltarifverträge, wo auch Arbeitszeit geregelt ist. Natürlich die individuellen Pausenzeiten, die müssen im Team besprochen werden. Und da tun sich unsere Ärzte und Ärztinnen schwer, die unsere Arbeitgeber sind. Auf der einen Seite haben sie die Verantwortung für die Patienten. Sie wissen, wenn man keine Pause macht, dass man krank wird.
Ja, logisch. Oder unkonzentriert,
aber das
reicht
eigene
ja schon,
Personal,
ne?
Wird da vernachlässigt. Das kann sein, dass in vielen Praxen, wo ich hinkomme, der Pausenraum fehlt. Es ist kein Raum da, wo ich mich zurückziehen kann. Wir haben Gott sei Dank in den neuen Bundesländern, ja, da war das Kultur, dass man in einem Betrieb auch einen Pausenraum mit einer Liege für eine Frau hat. Das kennen wir in den westlichen Bundesländern ja überhaupt nicht. Und das war eine tolle Einrichtung. Da könnte man sich was abgucken. Das Problem ist, dass man in diesen kleinen Einheiten, wie wir oft arbeiten, das ist alles so schön halbfamiliär. Aber es kann nicht sein, dass das Team das alles aufhängt. Auch das Team braucht Pausen. Einmal ist es der Arzt, der die Verantwortung dafür hat. Denn wer keine Pausen macht, macht Fehler. Das hat was mit Patientensicherheit zu tun. Wenn ich durchgehend 8 Stunden ohne Pause arbeite und Sie kommen abends um 5 in die Praxis und ich muss Ihnen irgendwas verabreichen, einen Verbandswechsel zum Beispiel machen, dann ist es doch nachvollziehbar, wenn ich müde bin, dass ich die verkehrte Tube nehme, ne, und Ihnen vielleicht eine verkehrte Salbe auf Ihre Wunde gebe.
Ja, ich habe direkt an Spritzen gedacht, aber sowas gilt ja auch schon, da haben Sie recht. Ja, klar.
Wenn gespritzt wird, ist der Arzt ja auch verpflichtet zu kontrollieren, ob ich das richtig mache. Aber es ist eine Patientengefährdung, wenn ich keine Pause mache. Und es sind beide schuld. Es haben beide einen schwarzen Peter und haben beide Hausaufgaben zu machen. Die Ärzte haben dafür zu sorgen, dass das Personal ordentliche Bedingungen hat. Pausenzeiten, Pausenraum. Die Werkzeuge dafür, die sind ja doch da. Wir haben ein Qualitätsmanagement in der Praxis. Wir haben eine Stellenbeschreibung. Und wir legen die Pausen fest im Team. Das gilt auch für die Auszubildenden. Auch die brauchen ihre Ruhepausen. Und die Ärzte haben da ihre Verantwortung, aber auch das medizinische Fachpersonal. Oft trauen sie sich nicht, das anzusprechen, eben weil es so halbfamiliär ist. Und man könnte ja den Arbeitgeber damit verärgern. Ich weiß ja nicht, wie er der reagiert. Wie, wollen Sie auch noch Pausen haben?
Und dann heißt es,
man braucht Mut, das anzusprechen.
Ja,
und
ja.
Es ist immer gut, wenn das Team zusammenhält und das zusammen anspreche. In meinen Seminaren habe ich immer so ein Beispiel mit der Kaffeemaschine, wenn ich was erreichen will im Team. Wenn eine kommt im Team und sagt, Chef, ich brauche eine Kaffeemaschine, dann sagt er, ja, kannst ja viel wünschen. Kommen aber vier, die sich abgestimmt haben und haben gesagt, wir brauchen einen Kaffeeautomaten. Das muss nicht der Mercedes sein. Wir haben hier das und das und das hätten wir gerne. Dann haben die bessere Karten, weil sie als Team auftreten, geschlossen auftreten und das auch auf Augenhöhe und ohne Bauchschmerzen ansprechen können. Genauso ist es bei den Pausenzeiten. Es gibt Teambesprechungen, die sollten eingeführt werden. Das ist eine Kultur, die wir erst noch lernen müssen in den Kleinstbetrieben. Im Qualitätsmanagement, das die Praxen machen müssen, ist das vorgesehen. Und gerade die Regelung von Pausenzeiten sind ein ideales Thema, um im Team anzusprechen. Das kann eine vorbereiten, da kann zum Beispiel die Erstkraft in der Praxis, ne? Und dann kann man das zusammen ausarbeiten und einen Vorschlag machen, wie regeln wir unsere Pausen, wer geht wann. Setzt voraus, es ist eine gute Kommunikation im Team da.
Was ich gehört habe von dieser einen zahnmedizinischen Fachkraft, die sagte, also erstmal war das bis jetzt in jeder Praxis, in der sie gearbeitet hat, so. Sie hat es noch nie gehabt mit richtigen Pausen. Dann sagte sie, im Augenblick fehlen eben 2 von 4 Kräften. Das heißt, sie haben im Augenblick 10 Stunden Tage, wo sie auch sagt, dann ist sie irgendwann froh, nach Hause zu kommen und nicht noch eine halbe Stunde länger wegen der Pause. Mhm. Und sie sagte, es geht im Augenblick nicht anders. Und dann habe ich gefragt, wie lange ist denn das schon? Und dann sagt sie, ja, schon 3-4 Monate, was für mich eigentlich auch nicht mehr im Augenblick ist.
Mhm.
Aber dann sagt sie, ja, und der Chef kann ja auch nichts machen und es fehlen einfach Leute.
Der Chef kann Personal suchen, aber der Fachkräftemangel ist bei uns ja auch schon da. Das ist in verschiedenen Städten, also wie Hamburg, da haben wir schon Regionen, wo gesucht wird. Die Ärztekammern haben zum Teil Stellenbörsen online in den Ballungsräumen wie Frankfurt. Da wird medizinisches Personal gesucht ohne Ende. Das hat aber auch was mit Bezahlung zu tun. Wenn ich die Leute nicht ordentlich bezahle, dann laufen die woanders hin, wo sie andere Bedingungen haben. Wenn mir ein Arbeitgeber mehr Geld bietet, eine kürzere oder eine verlässliche Arbeitszeit, die ich planen kann. Wir sind ja ein fast rein weiblicher Beruf, wir haben 2% männliche wieder. Wenn ich Familie und Beruf unter einen Hut bringen muss, dann nehme ich natürlich das, was mir solche besseren Angebote gibt. Vielleicht sollte diese Praxis mal reflektieren, warum sind die beiden denn gegangen? Was hat da nicht gestimmt?
Und vor allen Dingen, warum finden sie keine neuen?
Das hat dann wieder was mit Bezahlung zu tun. Unser Tarifvertrag, der Gehaltstarifvertrag für die medizinischen Fachangestellten, der steht ja im Internet. Aber wenn Sie sehen, dass der Pflegemindestlohn schon wieder höher ist, dann kann ich doch eine junge Auszubildende, die gerade die Prüfung gemacht hat, eine junge MFA verstehen, die sagt, ich bleibe doch nicht für das Geld in der Praxis, wo ich bei einem anderen Arbeitgeber, wo ich Menschen betreuen kann, mehr den Pflegemindestlohn bekomme. Und das ist ja schon höher wie Tarif. Das
ist eine
andere Arbeitsbelastung und vielleicht stimmt es da auch im Team besser.
Der Tarif ist unter dem Mindestlohn oder Pflegemindestlohn?
Nein, unter dem Pflegemindestlohn.
Da beides eher Frauenberufe sind, wird beides ja nicht so wahnsinnig hoch sein, oder?
Nee, ist beides nicht wahnsinnig hoch. Aber die Pflege verdient immerhin mehr wie wir.
Können wir mal eine Zahl nennen, wenn es im Tarifvertrag steht?
Also wir haben jetzt einen neuen Tarifvertrag abgeschlossen, da haben wir noch Schweigepflicht. Ich kann Ihnen die aktuellen Zahlen, können wir Ihnen am 5. September ab 10 Uhr sagen.
Okay, und die alten, die jetzt...
Die alten Zahlen... Der alte Vertrag war gültig ab 1.4.2016 und der beginnt in der ersten Stufe, also wer gerade ausgelernt hat, die bekommen brutto im Monat 1.725,22. Das sind so 10,33 €. Aber wenn der Pflegemindestlohn bei 11,32 € liegt, ist es ein Euro mehr die Stunde.
Nee, ja, klar.
Wir brauchen gutes Personal in Zukunft. Da werden Sie auch bei den Ärzten und Ärztinnen offene Türen einrennen. Die wissen, dass es bald in Personalengpässe kommen. Die sind teilweise schon da. Aber man muss hier jetzt auch von allen Seiten die Weichen stellen, gute Auszubildende zu finden. Die Schulabgänger werden ja auch weniger. Und wenn Sie in die Industrie gucken, was die Industrie- und Handelskammern machen, die fahren große Ausbildungsprogramme und machen die Ausbildung schmackhaft. Die bieten Boni vom Gutschein für das Fitnessstudio über den kostenlosen Kleinstwagen zum Kommen, wenn man hier auf dem Land irgendwo ist. Diese Auszubildenden sind dann schnell weg. Und wir haben in den versorgenden Dienstleistungsberufen da ein großes Problem. Da hinken wir hinterher. Und das macht es unattraktiv, wenn ich auch keine Pausen habe. Das hängt alles damit zusammen. Aber nochmal, um das Kernproblem zu lösen, wenn keine Pausen da sind, muss es angesprochen werden von allen. Zum Team gehört auch der Arzt. Und ja, da kann man sich halt so einen Plan aufstellen, wer braucht die Pausen wann, wie koordinieren wir das am besten mit unseren Abläufen. Es gibt ja Vollzeitkräfte, Teilzeitkräfte, Auszubildende, die 2 Tage in der Berufsschule weg sind, dass man das hinkriegt und da kann man einen Plan machen und dann muss man sich dann halten. Die gesetzlichen Vorgaben müssen eingehalten werden. Es kontrolliert nur keiner. Wer kontrolliert in einer Arztpraxis, ob ein Pausenraum, ein sogenannter Sozialraum da ist? Oder ob ich in irgendeinem Flur meine Sachen hinhängen muss? Wer kontrolliert, dass es keine eigene Personaltoilette gibt? Es ist unfassbar, dass es heute noch Praxen gibt, wo das Personal die gleiche Toilette wie die Patienten benutzen muss. Vom Gesetzgeber ist das alles schon vorgegeben. Die Kontrollen fehlen. Und hier ist die Eigenverantwortung eines Praxisinhabers auch gefragt.
Wer würde das denn kontrollieren eigentlich, das Gewerbeaufsicht?
Also Qualitätsmanagementskontrolle, wenn sie sich zertifizieren lassen, da werden ja Begehungen gemacht. Aber es gibt einmal diese Hygienebegehungen und es gibt die Kontrollen nach dem Qualitätsmanagement. Wie intensiv und wie die in der Frequenz sind, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt auch da mit den Stellen ab, die kontrollieren und wie die wieder personell besetzt sind.
Okay.
Aber das Grundproblem lösen wir ja damit nicht. Als Berufsverband, wir haben vor vielen Jahren ein eigenes Bildungswerk auf die Beine gestellt, das Bildungswerk für Gesundheitsberufe in Kassel. Die bieten zum Beispiel auch Rhetorikkurse an. Und da kann ich auch lernen, wie ich solche Teamsitzungen strukturiere, wie ich etwas anspreche. So rhetorisch muss man das Personal schulen. damit sie nicht verletzend und vorwurfsvoll in so ein Gespräch gehen. Und genauso sind die Ärzte mit in der Verantwortung. Die leiten ja den Betrieb.
Wie wir gerade gesagt haben, ist, die Praxen sind das eben wenige. Und da kommt eben wirklich dieses, ja, ihr seht ja, es geht gerade nicht anders. Und dann wollen sie auch nicht die Quertreiberin sein, die sagt, ich bestehe jetzt auf meine Pause.
Das hat nichts mit Quertreiben zu tun. Das hat was mit Patientensicherheit und mit einer eigenen Vorsorge für meine Gesundheit zu tun. Genauso wie ich als Arbeitnehmer, ich bin ja auch angestellt beim Verband, darauf ein Recht habe, meinen Urlaub zu nehmen. Ne? Das hat dann also nichts mit meiner eigenen Befindlichkeit. Ich habe das Recht auf den Urlaub und ich muss den Urlaub haben, damit ich erholt, wieder so fröhlich und so intensiv, wie ich jetzt gerade mit Ihnen spreche, wieder erholt am Schreibtisch sitzen kann. Und genauso erholt muss ich in die nächste Sprechstunde gehen, wenn die nachmittags anfängt. Dann muss ich auch eine Pause dazwischen haben und muss mal einfach mal durchgelüftet sein, muss mal andere Eindrücke und einfach nur Ruhe haben. Und dann kann ich auch dem Patienten wieder gut begegnen.
Was ich auch noch ein wichtiges Stichwort finde, ist das Stichwort Solidarität. Ich habe dann in meinem Bekanntenkreis weiter rumgefragt und da kam oft dieses, ach, mich stört das nicht, weil ich dann früher zu Hause bin oder ich regel das so und so und so. Mhm. Es verstößt trotzdem gegen das Gesetz, aber vor allen Dingen schadet es ja vielleicht irgendwelchen anderen, die auf diese Pause auch stärker angewiesen sind.
Ja, das kann jemand sagen, der vielleicht Teilzeit arbeitet mit 6 Stunden, aber die Auszubildende zum Beispiel, die ist den ganzen Tag da und die braucht ihre Pause. Da muss ich auch wirklich mal an unsere MFAs gehen, die müssen ein bisschen selbstbewusster werden. Unsere Kolleginnen stimmen mit den Füßen ab, wenn denen das nicht passt in der Praxis. Und sie haben über eine gewisse Zeit, so wie die beiden jetzt, so viel zu tun, über 10 Stunden keine Pause, dann braucht es nur noch einen Moment, also eine Situation, wenn zum Beispiel dann beim Urlaub irgendwas ist oder so, oder wenn irgendeine Zulage nicht gezahlt wird, die vereinbart war. Und dann stimmen sie mit den Füßen ab. Dann resignieren unsere Kolleginnen und sagen, naja, dann gehe ich eben woanders hin. Vielleicht ist woanders besser. Und sie setzen sich dann nicht konstruktiv mit diesem Problem auseinander. Das wäre mein Wunsch, dass sie dahingehend teamfähiger sind, dass man sich im Team dann zusammensetzt, um gemeinsam etwas zu erreichen und nicht die Schultern hochzieht, den Kopf duckt und dann geht und vielleicht gar nicht sagt,
warum
was
dann
wer gelegen hat in diesem Betrieb. Dann zieht sich das immer weiter hin, dann machen das immer mehr. Und die Fluktuation wird hoch und die Arbeitszufriedenheit sinkt. Aber überlegen Sie doch mal, ich hatte jetzt hier Handwerker, die haben um das Haus rum die Terrasse neu gesetzt. Da ist es selbstverständlich, dass die sich um eine Uhrzeit X, 10 Uhr, 10.30 Uhr, hinsetzen und ihre halbe Stunde Pause machen. Die nehmen sich einen Stuhl, die legen ihre Füße hoch, die haben was zu essen dabei, zu trinken dabei, fragen vielleicht, ob sie bei mir einen Kaffee kriegen können. Das ist selbstverständlich. Warum ist es in der Praxis nicht selbstverständlich?
Hat das was mit Mann und Frau zu tun? Weil Sie jetzt gerade sagen, Baustelle, das sind ja mehr Männer und Ihr Beruf sind mehr Frauen. Ist das immer noch dieses, dass Frauen es nicht so gelernt haben?
Das möchte ich nicht verallgemeinern, das weiß ich nicht. Der Maler, der in meinem Haus war, der hatte eine Dame dabei, eine Malergesellin und die haben auch ihre Pausen gemacht. Also ich denke nicht, dass das rein weiblich ist.
Also nein, aber ich meine, es ist ja auch mal wieder erschreckend, gerade Sie hatten vorhin die Friseurin angesprochen, wie viel weniger die verdient als ein Klempner. Es ist inhaltlich durch nichts begründet, es hat halt nur diese Tradition Frauenberuf, Männerberuf und dazu gibt es ja...
Das hat was mit Dienstleistung zu tun. Die Dienstleistung ist bei uns nicht bewertet. Die wirtschaftliche Leistung wird bewertet.
Ah, okay.
Und hier im Siegerland.
Ah, das ist bei Köln, oder?
Ja, zwischen Köln und Frankfurt. Hm. Da ist Industrie. Da verdient man gut in der Industrie, egal ob Mann oder Frau.
Ja.
Die Dienstleistung ist so schlecht bewertet. Warum gehen denn die Hebammen auf die Straße? Da sind wir wieder bei den Hebammen. Da liegt auch einiges im Argen. Die Dienstleistung wird nicht so hoch bewertet wie eine Wirtschaftsleistung. Recherchieren Sie mal, was Ärzte und Ärztinnen verdienen, wenn sie Hausbesuche machen. Das ist ein Witz, was die bekommen. Die haben zwar jetzt in den letzten Jahren durch die Hausarztprogramme ein bisschen angezogen, aber wenn Sie vergleichen einen Arzt mit einem Hausbesuch bei einem Patienten, der Verantwortung für Leben und Tod hat. Ein Arzt hat ein abgeschlossenes Hochschulstudium, ne? Der hat eine höhere Schulbildung, der hat ein Hochschulstudium und der kommt nach Hause, der kriegt einen Witz von dem, was der Mann bekommt mit Hauptschulabschluss, der meine Waschmaschine repariert.
Ja. Haben Sie da so ein bisschen so einen Überblick, gerade als letzten Punkt vielleicht noch diese Teambesprechungen, die jetzt ja immer mehr eingeführt werden? Ist das was, wo man sagen kann, das haben die meisten Praxen oder vielleicht in der Hälfte oder einfach nur, was Sie als Feedback von Ihren Mitgliedern bekommen? Hat sich das
langsam... Hat sich gebessert durch die Einführung des Qualitätsmanagements, da jede Praxis ein Qualitätsmanagement machen muss. Und da sind solche Instrumente wie zum Beispiel die Patientenbefragung, die Teambesprechung, das ist in der Frequenz hochgegangen. Und das ist die Kultur, die wir, wo ich sagte, die müssen wir lernen, da sind schon große Schritte getan. Und in der Teambesprechung, die regelmäßig stattfindet, müssen solche Dinge wie Arbeitskleidung, Pausenzeiten und sowas, Urlaubszeiten, miteinander besprochen werden. Das hat schon zugenommen. Ob das jetzt generell überall gemacht wird, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber immerhin, es ist was im Trend.
Es ist Gesetz, dass es gemacht werden muss. Die Ärzte haben mit den Zähnen geknirscht, das sollen wir jetzt auch noch machen und kamen von der Fortbildung und sagten so, Frau Merz, wir machen jetzt auch Qualitätsmanagement, fangen Sie schon mal an. Das ist aber schon vor 10, 12 Jahren gewesen, 15 Jahren oder noch länger. Und das hat dazu geführt, dass man also sehr viele Schulungen im Bereich des Qualitätsmanagements gemacht hat. Das ist ja auch sowas, was man gut auf das Personal delegieren kann. Zu gucken, alle Arbeitsabläufe sind standardisiert, was kann man standardisieren, was erleichtert uns die Arbeit dadurch. Es ist doch auch was Wunderbares, das Qualitätsmanagement macht Dinge dann auch einfacher. Beispiel, bei uns in der Praxis gab es ein Qualitätsmanagement, ich habe zum Berufsverband gewechselt und war für den Verband dienstlich unterwegs und die Kollegin hatte ein Problem in der Praxis, hatte was nicht gefunden. Und dann habe ich gesagt, pass auf, nimm dir den Ordner vom QM und da steht in dem und dem Fach ein Ablauf, was du dann da machen kannst. Und dann brauchte ich nicht lang telefonieren, die hatte es schwarz auf weiß und konnte dann auf Anweisung arbeiten.
Das heißt, das Wissen...
Ja, klar. Also das QM kommt ja aus der Industrie und ist standardisiert worden. Und das sind Abläufe, durch ein gutes QM kann man da Struktur reinbringen. Und die Struktur der Pausenregelung, die ist in einem Team zu lösen. Es muss aber guter Wille von beiden Seiten da sein. Und der Arzt muss auch die Gesetze kennen. Er unterschreibt ja auch einen Ausbildungsvertrag, er unterschreibt einen Arbeitsvertrag. Die wenigsten unserer Kolleginnen haben eine sogenannte Stellenbeschreibung, wo festgelegt ist, was sie macht oder er macht. Wo man immer auch draufgreifen kann. Das kann sich dann auch ändern. Mhm. So eine Stellenbeschreibung kann man auch nehmen und kann sie als Grundlage nehmen für ein Gespräch in Gehaltsverhandlungen. Was muss ich tun, um in dieser Praxis im Monat 50 oder 100 Euro mehr zu verdienen? Dann nimmt man sich die Stellenbeschreibung und sagt, aha, gucken Sie mal, was könnten Sie noch mit übernehmen, damit ich Ihnen mehr Gehalt zahlen kann. Zum Beispiel die Mitverantwortung für eine Auszubildende.
Frau Merz, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war total umfassend. Ich bin völlig begeistert.
Ich auch.
Ich habe mit Frau Brigitte Merz vom Verband medizinischer Fachberufe, der seinen Hauptsitz in Bochum hat, gesprochen. Wie kann man Sie finden?
Internet ganz einfach unter www.vmf-online.de.
Wir sind natürlich gespannt. Ich werde das verfolgen. 5. September, hatten Sie gesagt, kommt der neue Tarifvertrag raus.
Mhm. Ich werde dann, September 10 Uhr ist die...
Schweigepflicht vorbei, alles klar. Wir werden hier darauf hinweisen, wir wünschen Ihnen alles Gute und hoffen, dass auch ganz viele MFA heute zugehört haben, damit sie auch wissen, okay, bei uns ist in der Praxis ein bisschen was im Argen, das muss aber nicht so bleiben. Wir tun uns im Team zusammen.
Die sich darum kümmern, die das Sprachrohr der MFA sind, das ist wichtig. Viele wissen überhaupt nicht, dass es uns gibt. Sich zusammentun und organisieren und zusammen mit uns etwas erreichen, das wäre mein Traum, dass wir mehr werden und lauter werden, damit sich in jeder Praxis etwas verbessern kann.
Ich sprach mit Brigitte Merz vom Verband medizinischer Fachberufe in Bochum. Ganz herzlichen Dank.
Gerne geschehen.
Radio Magic City 6.